schläft die zweite. Neben mir hockt auch wie letzte Woche Dino Kessler. Schön, bist du da.
Grüezi miteinander.
Aber es soll ja nicht hauptsächlich um uns gehen. Wir haben natürlich auch wieder einen super Gast können an Land ziehen. Und zwar der Sven Leuenberger, der Sportchef vom ZSC. Wir müssen, glaube ich, noch sagen, wenn wir aufnehmen, das ist noch wichtig für die Leute, die es unterwegs hören oder vielleicht beim Rüebli-Schellen zuhause oder beim Autofahren oder wo auch immer ihr uns hört. Wir nehmen auf am 14. Januar, das ist der Dienstagabend, der Tag vor dem Champions League Halbfinale. Und das führt mich gerade zu der ersten Frage an dich, Sven. Bist du eigentlich noch nervös nach oder beziehungsweise vor so einem Spiel? Jetzt nehmen wir am Dienstag auf, morgens Halbfinale-Heimspiel in Genf oder lässt dich das kalt?
Also am Abend vorher wie jetzt bin ich überhaupt noch nicht nervös. Wird sich aber dann sicher irgendwann morgen, wenn ich dann ins Stadion reinlaufe und so ein bisschen die letzten Informationen schaue, schaue, wie der Gegner spielt. Und irgendwann beim Puckdrop ist es dann schon so, dass du denkst, ja, so Jungs jetzt ein Zeck, den wollen wir holen.
Jetzt hat Zeck, ich habe irgendwie so für mich das Gefühl, erst ab jetzt, ab dem Halbfinale, zählt die Champions League. Ich habe das Gefühl, so in den Stadien und so, das war immer so leer gewesen in der Schweiz, egal wer gespielt hat. Genf, bei euch in Zürich hat man es, glaube ich, auch gemerkt, der Unterschied zur Meisterschaft und Champions League. Ich weiss, es ist mit dem Ticketverkauf ausgegangen, aber ich habe das Gefühl, jetzt Halbfinale Schweizer Duell, jetzt hat man wieder Kübel vor Augen, jetzt geht es richtig los.
Ja, da bin ich mit der Einigung. Es gibt so wie eine tote Phase, sage ich jetzt einmal. Für uns vom Hockey ist es natürlich perfekt, weil in der Zeit, wo du normalerweise Vorbereitung hast, hast du bereits 4 Spiele. Und das ist natürlich viel interessanter, als wenn du irgendwie um die goldene Brotwurst spielst. Für die Spieler super gut. Wenn du Champions League spielen kannst, dann hast du aber irgendwo während der Saison noch 2 Regular-Saison-Spiele und dann eben irgendwie Achtelfinal, Viertelfinal, 16. Final, da ja sogar, wo ja, eben, musst du so durchschlängeln. Und wie du richtig sagst, jetzt hast du natürlich das grosse Ziel vor Augen, dass du sagst, hey, wenn wir schon so weit sind, wenn wir auch im Finale und wenn du hoffentlich dann einmal im Finale bist, auch für den Kübel gehen, das wäre schon das grosse Ziel. Und dementsprechend hoffen wir natürlich auch auf Zuschauer. Wir merken es auch, dass von den verkauften Tickets her, eben, glaube ich, irgendwo etwa so, glaube ich, 5.000-6.000 sind sicher, glaube ich, schon weg. Und hoffen natürlich, dass es über 10.000 geht.
Jetzt die Champions League, auch wie du sagst, so der Anfangsreiz, dass im Sommer schon relativ gutes Hockey sehen. Zum Teil musst du nicht die Mannschaften schon anschauen, die dann nachher in der Meisterschaft siehst. Noch gibt es das Loch. Was könnte man besser machen in der Champions League? Weniger Mannschaften? Oder muss man einfach mit dem leben, dass der Schweizer sich nicht besonders für ausländische Teams, sage ich jetzt mal, interessiert?
Ich glaube, es ist nicht nur der Schweizer, auch wenn wir irgendwie auf Norwegen gehen. Also ich sage jetzt mal, die Teams, die vielleicht nicht ganz so hoch gewertet werden wie vielleicht die Top-4-Nationen, dort hast du eigentlich fast am meisten Zuschauer. Also wenn du irgendwie auf Österreich gehst oder irgendwie eben auf Norwegen und so, oder das Coolste, wo wir mal in Fehevar haben dürfen spielen, dort haben sie fast Danke gesagt, dass du überhaupt da herkommst und die Hütte ist voll gewesen und irgendwie wie vom Tessiner Derby 2 Stunden vorher haben die Fans schon gesungen und ist ein Volksfest gewesen. Das sind wirklich die coolen Sachen. Wenn du aber irgendwie auf Schweden oder Finnland raufgehst, ist es Business as usual und was du dort genau könntest machen, ich glaube, da tut sich die ganze Hockeywelt schon den Kopf zerbrechen und wirklich eine Lösung habe ich auch nicht.
Aber die Spiele sind ja eigentlich gut für alle, oder? Also mindestens einmal für die Beteiligten, direkt Beteiligten, Zuschauer scheinbar weniger, aber sportlich kalt, da sagt man ja, das bringt uns etwas, das bringt auch, sagen wir jetzt mal, vielleicht den jüngeren Spielern etwas, wenn sie schon können, internationale Luft schnuppern, ohne dass man auf Nazi-Einsätze warten. Abwechslung wäre es ja eigentlich auch. Wieso geht denn der Zuschauer, nicht nur der Schweizer, nicht schauen, wenn es so internationale Vergleiche gibt, vielleicht bis zum Halbfinale, wo man dann das Gefühl hat, jetzt geht es zum Durst, jetzt gehen wir.
Ja, also der Sportler selber, also der Spieler selber, der spielt das eigentlich gern, weil es eine willkommene Abwechslung ist, international, es geht meistens ein bisschen schneller, ein bisschen enger zu und her, kennst den Gegner nicht, taktisch interessant. Vom Zuschauer her kann ich mir es eigentlich nur so erklären, dass wenn du heute ja Fußball Champions League schaust und ich sage in der Schweiz, jeder, der sich auch ein bisschen für Fußball interessiert, weiß, wer bei AC oder Inter Mailand oder irgendwie in Anderlecht shootet oder irgendwie so. Und beim Hockey wissen das die wenigsten. Und ich denke, das ist der grosse Unterschied, dass einfach das internationale Hockey, wahrscheinlich in der Schweiz zu gut ist im Verhältnis. Also ich glaube, es ist wirklich noch vielleicht Russland, Schweden, wo auf dem gleichen Niveau spielt, Clubhockey oder aber im Schweizer Fußball ist schon anders, ohne dass ich den Fußball irgendwie minderwertig mache. Ich glaube, wenn halt eine italienische Mannschaft kommt oder eben sogar eine englische oder eine spanische Mannschaft, dann sehe ich als nur Halbfußballfan weiß dann, wow, es kommt das Inter oder es kommt das Madrid. Dann sagst du, ja, ich will eigentlich auch mal schauen, oder? Und da haben das Gefühl, das ist nicht der Fall im Hockey.
Fehlen denn Stars? Also, es gibt schon Stars, aber sagen Sie die Weltstars wie im Fußball, wo Strahlkraft haben?
Ja, also, man kennt sie einfach nicht, die Stars.
Ja, aber in Europa haben wir nicht einen Ronaldo oder die in der Premier League spielen zum Teil. Kennt man schon nicht mehr bei uns, oder? Sie sind dann schon zu beliebig, aber ich sage jetzt mal in den letzten Jahrzehnten, Ronaldo, Messi, dann so alles dominiert. Wenn Real Madrid mit dem Ronaldo irgendwo hingekommen ist, dann sind alle gesäckelt, oder? Aber wer verkaufst zum Beispiel, wenn...
Bei Fairwall.
Linköping kommt oder Frölunda, starke schwedische Mannschaft mit einem guten Namen, dann kennen die Leute ja niemand von denen, oder? Sie wissen einfach, die Mannschaft ist gut.
Nein, ich glaube, das Glück vom Fußball oder das Pech vom Hockey ist eigentlich, dass die NHL im Fußball wird in Europa gespielt. Oder das Pendant ist eigentlich Champions League. Im Fußball ist die NHL vom Hockey und die ist leider in Nordamerika. Und eben, wenn man sich nicht tief mit der Materie beschäftigen tut, oder wenn man irgendwie so First Round Drafts schauen vom nächsten Jahr oder so, die noch in Schweden oder in Europa geblieben sind, das sind so die Highlights, so kannst du als Hockey-Fans schauen. Und ich glaube, so tief tun sich eigentlich wie zu wenig Leute für das Hockey interessieren.
Ich wollte sagen, das ist extrem ein Nerd-Stuff, habe ich das Gefühl, bei der Champions League, was mir einfach extrem gefällt. Und ich glaube, auch den Spielern, dass man Anfangssaison eben nicht die Testspiele hast, du hast gesagt, dass es eben schon um etwas geht in dieser Champions Hockey League. Und man probiert ja mit allen Mitteln, die Champions Hockey League attraktiv zu machen. Ich frage dich als ehemaliger Spieler, jetzt GM, wie findest du die Regelanpassung? Vielleicht eben die, die es nicht wissen, die Strafe läuft weiter, wenn man ein Goal schiesst. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Hauptding, wo man das aufbauen und spannender machen. Ja, wie findest du die Anpassung in der Champions Hockey League? Bringt das etwas, dass es wirklich spannender wird? Oder ist es einfach nur eine Verwirrung für alle?
Nein, ich glaube, es ist nicht eine Verwirrung. Es ist einfach ein anderer Reiz gesetzt. Also, lustigerweise ist ja letztes Jahr die Regel eingeführt worden und lustigerweise hat Genf eigentlich dank dieser Regel letztes Jahr das Finale gewonnen. Also, sie haben ja ein Powerplay zwei Goal geschossen. Blöd gesagt, die Rechnung von der Champions League ist voll aufgegangen. Und ich meine, das ist sicher auch ein Punkt, wo wir eigentlich die Woche schon bei uns in der Mannschaft reingegeben haben. Hey, 2-Minuten-Strafe ist wirklich eine 2-Minuten-Strafe. Also, ich glaube, das ist das, was vor der Champions League-Match jeder Trainer in der Garderobe sagt, hey, einfach möglichst wenig Strafen machen, weil es kann einfach ganz böse enden, oder?
Strafe läuft ewig, oder? Also, ja, bis sie fertig ist und sie wird nicht beendet. Aber du hast ja eigentlich im Hockey ein Belohnungs- und ein Bestrafungsprinzip, das Sinn macht, oder? Wie macht jetzt das Sinn, dass man in so einem Wettbewerb, wo doch, wenn die Champions League gewinnst, hast schon Renommee, oder? Dem kannst du dich schmücken. Macht es das Sinn, dass man dort die Regeln verändern? Mir kommt das ein bisschen vor wie eine Zirkusveranstaltung, wo man möglichst sensationelle, komische Tricks aufführt mit noch einer Freakshow nebendran, damit die Leute einfach kommen, sich belustigen. Aber ist das noch sportlich im Rahmen von dem, was man im Hockey erwarten sollte?
Ich glaube, der Ansatz ist ein anderer. Ich glaube, der Ansatz von den Leuten, die das eingeführt haben, ist der, dass du eigentlich die Stars noch mehr siehst. Also es gibt für mich zwei Komponenten. Das eine ist, 2 Minuten lang willst du eigentlich, dass die besten 5 Spieler auf dem Eis bleiben. Und das bewirkt eigentlich, dass du kannst ja einen Commercial Break haben. Also du kannst eigentlich ganz anders coachen. Also wir haben zum Beispiel jetzt gegen Berlin, haben wir eigentlich rein von der Eiszeit her fast mit 10 Stürmern gespielt. Also das heisst nichts anderes und Berlin eigentlich auch und das hast du eigentlich eine Tendenz gesehen in diesen Spielen, dass eigentlich mit 6 Verteidigern und 10 Stürmern gespielt wird, weil du kannst eigentlich diesen Spielern in diesen Commercial Breaks eigentlich Pausen geben und durch das haben sie dann wie länger Zeit oder mehr Kraft, dann im Powerplay vielleicht dann schon eine Minute drin zu bleiben, eineinhalb oder ein Dreiviertel. Und mit dem, wenn es das, was wir vorher angesprochen haben, oder wenn du einen anderen Ghetto und einen Malgin oder einen Kukan siehst im Powerplay spielen, das ist das, wieso, dass sie wollen ja ein Zauberstückchen sehen, oder von denen. Und darum habe ich das Gefühl, das ist eigentlich der Ansatz von ihnen, dass die Spieler eigentlich länger können auf dem Eis und die Zuschauer das attraktiver finden.
André Ghetto und Malgin haben Zauber in der Champions Hockey League. Ich glaube, da kommen wir vielleicht noch später drauf, wie es in der Meisterschaft bei Ihnen zwei läuft. Aber gleich nochmal zu dem Zirkus, wie du nennst, Dino. Finde ich, gesagt, ein bisschen frech. Das ist jetzt ein bisschen zu harsch, das Zirkus veranstaltet.
Zirkus Maximus, so hat alles angefangen. Brot und Spiel, die Leute wollen unterhalten werden. So
das ist klar.
Die gehen darum zum Spektakel sehen. Und im Hockey hast du Spektakel nicht zwei Minuten Stand-Eis, okay, im Powerplay, sondern hin und her. Körpereinsatz, möglichst viel Aufregung.
Hey, ich weiss nicht, ob die Regeln das bringen, dass wirklich mehr kommen, aber kannst du dir das vorstellen, dass das auch bei uns könnte Alltag werden? Das, vor allem jetzt mit diesen Strafen, das ist jetzt eigentlich das, was ich am einschneidendsten finde. Oder wird das überhaupt nicht diskutiert in der National League oder sonst, ja, in der Gremien?
Also bis jetzt hat es noch niemand aufgebracht, aber ich kann mir vorstellen, dass es früher oder später eigentlich aufgebracht wird. Und was ich mir sicher kann auch vorstellen ist, aber wenn jetzt zum Beispiel die Commercial Break, wenn jetzt irgendeine Fernsehstation käme und sagt, hey, wenn wir zwei Commercial Breaks pro Drittel hätten, dann gibt's nochmal so und so viel Geld. Ich meine, unsere CEOs oder unsere Organisationen sind immer auf der Suche von Geld. Und da kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass es irgendwann nicht kommt. Aus sportlicher Sicht muss ich manchmal sagen, ist mehr Gefahr eigentlich, wenn du Fernsehen schaust, dass eigentlich irgendwann einmal abschaltest in einem Commercial Break. Ich glaube, die Gefahr muss man wie abwägen. Ist der durchschnittliche Hockey-Fan bereit, irgendwie eine zweiminütige Pause zweimal pro Drittel einzugestehen oder tut er dann doch auf den Sonntagabend-Krimi umschalten?
Genau, also das, was du sagst, das blüht oder das ist Tatsache für einen NHL-Fernsehzuschauer. Im Stadion finde ich es wahrscheinlich weniger das Problem. Du realisierst nicht, du kannst dich beschäftigen, hast den Nachbarn gerade dort, es wird vielleicht noch Unterhaltung geboten auf dem Bildschirm. Aber das sind 6x2 Minuten in der NHL. Also das sind 2 Minuten bedeutet, das sind, wenn ich noch an einem Reise, sind 4 Timeouts in einem Commercial Break. Also du hast eigentlich ein ganz anderes Spiel. Zum Teil hast du das auch eben international Champions League oder wenn eine WM ist. Also deine Spieler können mehr beraten werden, sie können mehr ausroben. Würde das bedeuten, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt an mehr Geld einnehmen denkt, mit diesen Breaks auch könnte dafür sorgen, dass man weniger Spieler braucht.
Ja, ich glaube, das ist dann eigentlich das, wo die, blöd gesagt, die Taktik oder die Strategie muss dann wahrscheinlich jeder Sportchef oder jeder Club intern wie ausmachen, oder? Aber, also, es ist ja heute eigentlich schon ein bisschen so. Also, ich meine, heute, wenn du schaust, wenn ein Viertlinienspieler nicht Boxplay spielt, dann hat er irgendwo zwischen 6 und vielleicht 8 Minuten, aber dann darf es dann nicht viel Strafen geben, oder? Es kann auch sein, dass irgendein Stürmer vielleicht 3-4 Minuten hat, oder? Und, ich meine, das ist eigentlich wie ein Ausguss, blöd gesagt, aus dem aus, schon heute, dass du eben in der Champions League noch mit 10 Spielern spielen kannst, oder eben der 11. und 12. und 13. Stürmer hat vielleicht noch 3-4 Minuten und mehr eigentlich nicht mehr, oder? Das ist wegen diesem Commercial Break. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube es nicht, weil die Anzahl Verletzungen, habe ich nicht das Gefühl, dass die runtergehen.
Und ich habe auch das Gefühl, der Unmut der Fans, der könnte ziemlich gross werden. Ich bin gerade kürzlich in New York und habe das eben erlebt bei den New Jersey Devils mit diesen Commercial Breaks. Und ich habe gemerkt, wie ich wirklich ein anderer Zuschauer bin wie die anderen im Stadion. Die haben das wirklich cool gefunden mit dieser Unterhaltung, mit dieser Werbung, mit diesen Spielen, mit diesen Non-Stop-Beschallung in diesen Powerbreaks. Ich bin nicht so ein Fan davon, bin ich ehrlich. Ich weiss auch nicht, wie das bei den Fans sonst würde ankommen, weil in den Playoffs hat man es ja jetzt schon eingeführt, wie es nachher während der Regular Season würde ankommen. Klar, es geht um Geld, man will mehr Geld haben. Die Clubs brauchen mehr Geld, um mehr Geld auszugeben, brauchen es wirklich mehr, ich weiss es nicht. Es ist einfach eine Einnahmequelle, die man haben kann. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass das in der Schweiz nicht sehr gut würde ankommen. Schon jetzt in den Playoffs hat man es gemerkt, im Stadion merkt man es wirklich nicht so, aber zuhause. Also wenn ich am Sonntag zum Beispiel NFL schaue, also es tut mir leid, das löscht mir ab. Also wenn es so wird im Hockey, ich weiss nicht, ob man da mehr kaputt macht.
Gut, ich finde auch, der NFL ist aber ein Extrembeispiel, weil dort, ja, im Prinzip ist alle 3-4 Sekunden schon ein Unterbruch, oder? Und wenn es dann noch einen Wechsel gibt von den Teams, dann schalten sich die Werbung, oder? Das ist, so faszinierend der Sport ist und so attraktiver zum Schauen ist, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ja, der Unterschied zwischen der NHL, wenn du schaust, bei uns die Übertragungen, da kommt auch die Dreiblender, Commercial Break in Progress. Ich glaube, da könnte man sich auch noch ein bisschen etwas anderes einfallen lassen, wo der Zuschauer vielleicht wach behaltet und wo du nicht einschlafen, noch verschreckst, wenn es wieder losgeht. Gut, aber ich meine, diese Sachen, man muss sich damit anfreunden. Nur der Zuschauer gewöhnt sich an viel. Das geht mir auch so, oder? Zuerst reklamierst du vielleicht, aber es wird ausgereizt bis zum geht nicht mehr. Und ich glaube, Clubs würden erst auf etwas verzichten, was vielleicht dem Zuschauer unangenehm ist, wenn er nicht mehr kommt. Also Protestkühle allein, das lange nicht. Erst wenn die Stadien leer werden, dann fängt man auch darüber nachdenken.
Also ich glaube, wir haben einen wesentlichen Unterschied, also jetzt gerade in der Schweizer oder in der europäischen Kultur zu der nordamerikanischen, wir haben einen Stehplatzbereich. Und aber wenn man von Fans redet, oder ich meine, in Nordamerika hat einfach jeder irgendein New Jersey Devils Liebling, ja, ob du jetzt Bankdirektor bist oder irgendwo Stehplatz, also Stehplatz gibt's ja gar nicht. Und bei uns ist eigentlich die Fanbasis, die Fangesänge, die Fan, die Trommeln, die Fahnen, das ist eigentlich wie eine Kultur. Also das ist tief verankert und ich glaube, wir tun uns gut daran, die nicht zu verlieren, weil das ist ja eigentlich unsere Unterhaltung. Also, wenn du nordamerikanische Spieler hast, die rüberkommen, die 1000 NHL-Spiele haben, und die kommen am Anfang heute noch nicht raus, was jetzt passiert, wenn sie einfach irgendwie in ein Schweizer Stadion gehen und dann wird 60 Minuten durchgesungen, oder? Das kennen sie vom Fußball, aber das kennen sie vom Hockey nicht. Und ich glaube, das ist so wie ein Kulturgut, wo ich das Gefühl habe, müssen wir unbedingt beibehalten und nicht noch irgendwie mit Kisskamera und weiss der Teufel, was für Käse Zuschauer belustigen.
Ja, also ich bin auch definitiv dieser Meinung. Und da kommt mir gerade das Quote von Chase DeLeo in den Sinn, der ja völlig verwundert war, da in der Schweiz. Und er gesagt, er will eigentlich von Anfang an da bleiben und wie super cool dass das ist. Und ich habe es nicht ganz nachgeschaut, wie lange das bei euch war, aber ich habe das Gefühl, irgendwie eine Woche oder so, und dann ist er schon wieder weg gewesen. Was ist dort falsch gelaufen?
Ja, im Nachhinein ist wahrscheinlich doch das eine oder andere falsch gelaufen. Also er ist ja später als alle anderen auf Russland übergegangen. Eigentlich, er ist gegangen, weil ein nordamerikanischer Coach ihn geholt hat. Er hat gemeint, er käme noch einen NHL-Vertrag oder zumindest einen Zweiweg-Vertrag über, hat er dann aber nicht bekommen. Ist eigentlich wie später auf Russland gegangen. Später Russland heisst einfach Anfangs August. Und eigentlich NHL ist Start irgendwie Oktober. Und für ihn ist das eigentlich wie noch zu früh gewesen, von seinem Formstand her, wo er drauf trainiert hat. Ist dort übergegangen, sein Trainer ist dann 2 Tage später geführt worden. Und dann ist er eigentlich in der Organisation einfach mehr oder weniger anwesend gewesen. Und der neue Coach hat ihn eigentlich gar nicht wollen, hat ihm das auch klar zu spüren gegeben. Ich glaube, er hat etwa 5 oder 6 Spiele gemacht. Und dann haben sie ihm, oder haben sie allen Ausländern gesagt, sie wollen sie jetzt nicht mehr, sie wollen nur noch Kasachen. Und dann habe ich auch mit ihm telefonieren und er hat gesagt, ja, er will eigentlich unbedingt in die Schweiz kommen, aber ich habe das Gefühl, er hat sich wirklich keine Gedanken gemacht, was ist eigentlich Europa? Also zuerst Russland und dann was ist Europa? Und ist einer von denen, wo wir eigentlich schon viel erlebt haben. Sie machen einfach mal etwas, ohne, das wäre wie wenn du irgendwie einfach einen Flug nach L.A. nimmst und meinst, triffst du das gleiche wie in der Schweiz. Nein, du tust nicht. Also es ist grundsätzlich einfach eine andere Einstellung da in der Schweiz als wahrscheinlich in Nordamerika. Und ich habe das Gefühl gehabt, er hat mit dem wenig können umgehen, oder er hat auch gemerkt, oh, ich bin eigentlich Ausländer. Und in der Schweiz als Ausländer musst ja du einfach auch ein bisschen besser sein, oder die Leute haben das immer noch das Gefühl, der müsse besser sein, oder, und mit dem hat er wenig können umgehen, und dass wir ihn eigentlich, oder in Amerika hat er gespielt, ob er super gespielt hat oder nicht gut gespielt hat, hat er einfach 20 Minuten gespielt, weil er der Captain und der Star war, oder, und wir haben ihm von Anfang an gesagt, wir haben einen Ausländer mehr. Es geht nach dem Leistungsprinzip. Wenn alle gleich gut sind, dann rotieren wir. Ja, das ist gut und machen wir so. Und wo er dann da war und wir es gemacht haben, hat er dann gefunden, es sei ziemlich unfair. Und dann haben wir mal mit ihm geredet und der Agent hat mit ihm geredet. Und er hat eigentlich, glaube ich, etwa 16 Minuten Eiszeit gehabt, was eigentlich für einen Stürmer ordentlich ist. Und am Morgen hat er mir angerufen und gesagt, ja, er will jetzt doch wieder gehen. Und ja, und dann gesagt, ja, was ist denn nicht gut? Aber, haben wir gesagt, ja, du, in jeder Zeitung und jedem Radio und wo auch immer hat man können lesen und hören, dass es dir so gut gefällt. Und ja, er muss spielen und er muss 20 Minuten spielen. Ich habe gesagt, ja, dann musst du dementsprechend gut spielen. Und wir haben einfach wirklich einen gemeinsamen Nenner gefunden. Und ja, und dann hat er gesagt, ja, in dem Fall will er gehen. Und ja, wir haben ihm dann keinen Stein weggelegt. Das ist Geschichte.
Apropos Ausländer, du musst es dir können erlauben, als Sportchef bei Zürich auch mal einen Stürmer wie der Lamik, oder ist jetzt nicht ein reiner Score, sondern er hat Qualitäten, wo jetzt vielleicht der Fan auf den ersten Blick nicht erkennt. Also wenn es um Defensivverhalten geht, Zweikampfstärke, auch einstecken können und so weiter. Sehr wertvoll ist, vor allem in den Playoffs. Wie hat sich das irgendwie verändert zu früher? Oder muss man in der Schweiz als Sportchef schon immer noch dafür sorgen, dass man einen Ausländer hat, der einfach mehr Goal schiessen als die Schweiz?
Ich glaube, dadurch, dass die Anzahl gestiegen ist, also von 2 auf 4 und jetzt auf 6 auf, glaube ich, kann man sich's auf jeden Fall mal leisten, vielleicht einmal jemanden haben, der nicht ein purer Scorer ist, zu holen. Ich glaube, es ist damit verbunden, dass wir eben mit einem Malgin und einem anderen Ghetto eigentlich zwei Schweizer Spieler haben, die, sage ich jetzt mal, die gleichen Qualitäten haben wie normal die Ausländer, oder wo können punkten und du das hast dann mehr vielleicht Freiheit, auch mal zu sagen, hey, wir holen einen, der dann in den Playoffs besonders wertvoll ist, wo ein bisschen hersteht, und in der Schweiz ist es halt immer noch so, wenn du dann ein bisschen einen Bösen drin hast, dann werden die anderen links und rechts auch 2 Zentimeter grösser und der Gegner ein, 2 kleiner und schon hast du einen kleinen Vorteil, oder? Und ich glaube, das können wir uns in dem Sinn leisten, weil wir auf den Schweizer Positionen doch den einen oder anderen haben, wo ich sage jetzt mal, auch ein Glänzen in der Offensive.
Aber das ist schon ein Privileg, das man in Zürich hat, vielleicht auch noch in anderen, also nicht nur vielleicht, man hat das auch an anderen Orten, aber man hat es auch an vielen Orten eben nicht. Also ich denke jetzt mal an ein Langnau, an ein Klot, an ein Arsch, wo eher weniger Budget haben, wo schon Ausländer müssen holen, wo scoren. Das ist schon eigentlich eine privilegierte Situation für dich, oder? Dass du eigentlich so eigentlich den Markt noch breiter kannst ausfächern, um eben so Leute wie der Lamico zum Beispiel holen, die durchaus auch Scoring-Qualität hat. Also wenn ich an den letzten Playoff denke, oder auch sonst, also er scored ja nicht null, sondern er macht ja auch seine Punkte. Also, ja.
Ja, ich glaube, grundsätzlich jede Position oder jede Person, die du anstellst, ist gleich wie die Privatwirtschaft. Du musst dir einig sein, was ist seine Aufgabe. Und wenn er die akzeptiert, dann bin ich fast sicher, kommt es zu 90% gut. Wenn du aber eigentlich irgendwie den anstellst und merkst eigentlich schon bei der Anstellung, ja, eigentlich würde ich lieber Goal schiessen, aber ich nehme jetzt den Vertrag doch, aber ich muss Schuss blockieren, dann weisst du eigentlich von Anfang an, dass es ziemlich sicher in die Hose geht. Oder eben, ich sage jetzt mal, dann lässt du eigentlich lieber die Finger davor weg, auch wenn der Name noch so ein Reiz wäre. Oder ich glaube, das ist entscheidend. Oder? Also, wenn du eben bei den Club, wo du vielleicht aufgezählt hast, du weisst dann eigentlich als Ausländer, jetzt muss ich buchen, dafür darfst du auf das eine oder andere Mal vielleicht beschissen. Also du spekulierst mit anderen Worten. Oder? Und von einem Lamico, von ihm willst du, dass er hart spielt, dass er zwei Wege spielt, dass er gegen hinten genauso geht wie gegen führen. Und wenn du das machst, dann kannst du einfach nicht beschissen, oder? Aber ein Flügel, wo vielleicht, kann auch jemand dir mal spekulieren, wenn er sagt, oh, jetzt wahrscheinlich kommt der Verteidiger, der Pass über, dann fliegt er vielleicht schon in die neutrale Zone rein und dann kommt ein langer Pass und dann ist er weg, oder? Aber das dürfen zwei Wegstürmer nicht machen, oder? Und ich denke, das ist dann das, wo das Gespür vom Sportchef ist, von mir aus gesehen, die Leute anstellen, wo du eben das Putzeln, wo du suchst. Und da musst du manchmal auch zu einem super Namen können Nein sagen, oder? Oder einfach einmal sagen, in einer Community, schau, ja, aber der ist ja, wenn die Community sagt, ja, der ist auf dem Markt, dann musst du sagen, ja, aber den brauchen wir im Moment nicht. Und das habe ich das Gefühl, das braucht eben auch ein bisschen Grösse, um zu sagen, nein, den nehmen wir nicht.
Ist denn das wirklich so, dass eine Mannschaft wie auch schon, ich meine, du musst nicht über andere Sportchefs reden, das sollst du auch nicht, willst du wahrscheinlich auch nicht, aber wenn ich mir jetzt das so anhöre, also wenn ich jetzt in Anschluss an der Sportchef wäre, würde ich vor allem Spieler holen, die Goal verhindern, weil Goal schiessen, dann, aber Goal wird jeden Moment kriegen, musst jeden Match 5, 6 Goal schiessen, das gewinnst. Wieso holst du nicht einfach 4 Verteidiger, die hinten dicht machen, einen ausländischen Goalie, und sagst, gut, die sollen uns mal 3 Goal reinmachen, dann sind sie gut gewesen. Also Anschluss, der versucht, mehr Goal zu schiessen als jeden anderen, wenn die sind in jedem Match draussen sind. Das nützt ja nicht, wenn du einen Julius Nett drin hast, der Topscorer ist von der Liga, aber der hat irgendwie eine -30 Bilanz. Das heisst, all die Goal, die der schiesst, schiesst er wahrscheinlich im Powerplay irgendwann, aber 5 gegen 5 kannst du nicht brauchen, am Schluss kommst du nie hin. Also, sehe ich das komplett falsch. Die könnten sich ja auch leisten, einfach jeden Match 2-1 zu verlieren statt 7-4.
Ja, ich glaube, ich meine,
einfach mehr Chance.
Welche Strategie, dass die Sportchefs wählen, das muss jeder Club selber wissen, oder? Ja. Und aber ich glaube, ich bin jetzt einer von dem her, der sagt, ich glaube daran, dass eine gute Defensive gewinnt gegenüber einfach einer wahnsinnigen Offensive. Es gibt heute in der Welt von KI und so, dass einfach sagen, der mehr Goal schiesst, wird gewinnen, früher oder später. Ja, ist wahrscheinlich mathematisch korrekt, aber ich glaube einfach nicht dran, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn du hinten weniger rüberkommst und dementsprechend auch ein gutes Konzept hast, ja, bist du wahrscheinlich in den Playoff besser dran, weil verheben ist einfacher als kreieren. Das sehen wir sehr oft, dass wir Schweizer dort eher Mühe haben.
Ja, dann ist da am wenigsten Gegengoal gekriegt, glaube ich. Auch sicher. Das Jahr sind dann auch wieder die, die tiefsten Schnitt haben. Das hat schon System, oder? Oder verändert sich das jetzt, wo der Crawford nicht mehr rum ist?
Hoffentlich nicht. Also, das Ziel ist, dass wir defensiv nach wie vor die beste Mannschaft bleiben. Ich glaube aber auch dementsprechend haben wir auch investiert in unsere Verteidigungen ins Goal, oder? Also, wir sind mit zwei Verteidigern Ausländer abgesichert in der Verteidigung. Wir haben aber auch von mir aus gesehen 7 Verteidiger, wo sehr gut sind für die National League, wo, ich sage jetzt mal, ich persönlich würde unsere Verteidigung mit keinem anderen Club 1-1 tauschen.
Jeden anderen Club würde.
Also, würde sie Finger abschlecken
für jeden anderen Club würde also, die Verteidigung, die könntest.
Ja, aber dafür habe ich das Gefühl, sind wir vielleicht in der Offensive mit Schweizer weniger gut bestückt wie der andere. Aber das ist das Risiko, das du nimmst.
Oder der andere geht und der Mal geht.
Ja, das haben wir.
Die haben die nicht, die anderen.
Sie haben vielleicht zum Teil ein bisschen tiefer Scoring, ja, oder, von Schweizer Spielern. Aber wenn ich Lausanne Zug anschaue, Bern zum Teil, habe ich das Gefühl, haben die wahrscheinlich mehr so ein bisschen im Sturm investiert, wo wir sicher mehr in die Verteidigung investiert haben und ins Goal.
Wenn wir gerade offensiv anreden, bist du in dem Fall mit dem Marco Bayer einverstanden, der schon nach 2 Spielen gemeint hat, vom Malkin müsse ich mehr kommen?
Ja, das ist so eine typische Boulevard-Situation, wo er einfach verwünscht worden ist und sich nicht mehr an den NL-Alltag gewöhnt ist. Ist ein schlauer Journalist gewesen, der ihn gefragt hat, müsste vom Malgin nicht mehr kommen. Und dann sagt er nicht nur vom Malgin, von der ganzen Mannschaft. Und ja, ich meine, ihr sind Boulevard pur, ihr wisst, also, wie das geht.
Nur schätze das Stats, dass wir da die Fakten haben: 27 Spiele, 6 Goal, 18 Assists, Platz 40 in der Scoreliste, von der Schweizer Platz 9. Das ist Dennis Malgin seine Statistik. Ich glaube, eben andere Vereine würden sich immer noch Finger abflecken, jetzt Dennis Malgin im Line-Up, aber apropos Goal schiessen. Das hat in den letzten Spielen sowieso ein bisschen Cards gehabt. In den letzten 5 Spielen nur 9 Goal, 4 davon im Derby, wo man dann gleich noch verloren hat. Ich weiss, wenn ich das Interview höre, dann heisst es, ja, wir müssen wieder mal ein dreckiges Goal schiessen. Das ist das, was ich höre, das, was auch Patrick Gehring nach dem letzten Match gegen Zug gesagt hat. Wie kannst du dir das erklären, dass man in den letzten Spielen trotz dieser Offensive und trotz eben auch dieser Verteidiger, die auch offensiv extremen Impact haben, irgendwie Mühe hat, im 25 noch, um die Goal zu schiessen?
Ja gut, grundsätzlich ist ja dort hergehen, wo es weh tut, ist unmenschlich. Also, ich rede jetzt auch von mir selber, oder? Ich meine, zum irgendwo hergehen, wo du weißt, da wirst du gecheckt oder geschupft oder geschlagen oder was auch immer, oder einen blauen Flecken holst, ja, dort musst du halt auch irgendwo so den inneren Sauhund überwinden, um dort herzugehen. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl,
auch für den lohnt sich das doch schon erwarten, für das, was Ende Monat kommt, dass man das in Kauf nimmt, oder?
Ja, also eben, das können wir jetzt so salopp sagen, aber ich glaube, Menschen, ob du 100'000 oder weiss ich nicht, wie viel Geld verdienst, es ist einfach jeder gleich, oder? Und ich glaube, sie sind ja eigentlich, ich sage denen immer so, sind ja unsere Schmetterlinge, oder? Und Schmetterlinge fliegen ja dorthin, wo sie wollen. Aber am Schluss muss einfach das Resultat stimmen. Und ich glaube, wir haben genug andere, die sie auch backuppen. Und ich glaube aber, was von ihnen kommt, und das machen sie auch gut, ist die Wertschätzung gegenüber denen, die blöd Dreckbürze für sie machen, oder? Und ich glaube, die Chemie in der Mannschaft muss stimmen. Und wenn das einmal nicht wird stimmen, dann wird es gefährlich werden.
Das ist ja irgendwie, man committet sich ein ganzes Programm, das man hat. Dennis Malgin könnte wahrscheinlich auch irgendwo hingespielen, wo er auf die Jagd nach 70 Scorerpunkten pro Saison und dann vielleicht mit einer schlechteren Bilanz und nicht Meister, aber mehr persönliche Punkte. Also für die Spieler lohnt es sich ja dann schon auch, oder? Wenn sie mit dem Meistertitel in der Sommerpause und vielleicht haben sie weniger Scorerpunkte. Wenn die Scorerpunkte ist jetzt für Dennis Malgin wahrscheinlich nicht so wichtig. Also die Wertschätzung, die kriegt er eh. Man weiss, wie gut das er ist. Und da ist das Endergebnis der Mannschaft wahrscheinlich schon auch wichtiger. Freue, ihr könnt ja nachher nicht sagen, aber Malgin, du bist zwar Meister geworden bei uns, aber mit 35 Punkten, sorry, das lange nicht mehr, oder?
Ja, ich meine, A würde er wahrscheinlich selber einen Punkt pro Spiel, hat er übrigens, glaube ich, lang gehabt, einen Punkt pro Spiel. Und wir wissen alle, wenn so ein Spieler nachher auf das Mal, wenn er einen Lauf hat, dann kann er auch über 10 Spiele 2 Punkte pro Spiel machen. Also, ja. Da mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen, dass er nicht irgendwie am Schluss vom Tag in der Top 20 wahrscheinlich wird sein. Aber für mich ist eigentlich nicht das entscheidend. Ich habe lieber kein Topscore im Sinn von in den ersten 10, dafür in den zweiten 20 innen etwa 5 und am Schluss holst du einen Kübel, oder? Also, ich denke, das ist das, was wir ihnen probieren, auf den Weg zu gehen, oder? Dass die Mannschaft eigentlich über allem steht und wenn er dann noch einen Schuss blockiert, dann musst du sagen, dann ist das Commitment erst recht da, oder? Also, und ich denke, da sind wir mit ihnen auf dem richtigen Weg und ich glaube, wenn sie das nicht gemacht hätten, wären wir auch letztes Jahr nicht Meister geworden.
Also ich habe mich noch spannend finde, ich gehe nämlich auf die Foren lesen und ein bisschen im Instagram und so weiter, einfach zu spüren, wie die Fans drauf sind. Man soll nicht zu viel Wert auf das geben, das ist mir schon klar, da sind alle Emotionen immer dabei, ist hässig, aber was aufgeschrieben wurde, ist, dass ein bisschen zu viel gekapselt wird von anderen Ghetto und Malgin und das ist mir auch aufgefallen. Ich finde das sehr schön zum Anschauen, vor allem weil sie es einfach können und die gegnerische Linie auseinandernehmen. Aber verzweifelst du manchmal nicht auf der Tribüne, wenn sie im offensiven Drittel sind, nochmal einen Pass, nochmal einen auslassen, nochmal schöner, anstatt den Abschluss suchen?
Ich glaube, wenn wir von der Auswärtsmannschaft, also Strich, wenn wir nehmen, anders hergehen, einen Franken überkämmt, pro Zuschauer, der dort rein würde kommen, wegen ihnen zwei, dann hätten wir recht viel Geld über, weil ich glaube, die zwei sind Zeitrittsgeld wert, wenn wir auswärts schauen. Und ich weiss, dass von anderen Stadien, wo sehr viele Leute sagen, hey, wegen denen können wir schauen. Klar ist es manchmal, sagst du so, jetzt haben wir übertrieben. Aber ich glaube, ein Mensch, der nicht gerne kommt, arbeiten und du ihn einfach prügelst, dass er irgendetwas anderes macht, der wird seine Leistung nicht können bringen. Und ich glaube, darum sage ich auch, sie sind Schmetterlinge und Schmetterlinge, manchmal musst du sie wieder einfangen und sagen, hey, das ist dein Gebiet. Und für das haben wir einen Trainer, der das muss machen. Aber ich glaube, eben, das sehen Zirkusartisten, hat der Dino gesagt, oder einfach Zirkus Maximus, ich meine, es hat ja immer einen Star, ob das eben bei den Römern war oder jetzt im Sport oder sei es in der Musik oder irgendetwas, ich meine, die Leute wollen heute die Besten sehen und dass sie zu den Besten gehören, da müssen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren.
Die schon, den Trainer haben wir nicht mehr. Gleichzeitig haben wir jetzt eine kleine Krise, wenn wir gerade anschauen, letztes Jahr haben wir auch Krise gehabt mit dem Mark Crawford von, glaube ich, 5 Niederlagen in 6 Spielen, 2 Derby-Niederlagen dabei. Dort war es aber schön ruhig gewesen. Jetzt werden die Leute zum Teil ein bisschen nervös. Man hört, ja, Bayern und so weiter. Ist das allein wegen dem Trainer, dass die Leute jetzt nervös sind? Und nicht eigentlich wegen der Krise, wo man ja eigentlich auch gerne entgegennimmt während der Saison. Oder man braucht zum Teil Krise, sagt man, damit die Mannschaft kann wachsen, damit man die Leute gut kennenlernt und weiss, wie sie reagieren.
Also klar würde man am liebsten durchlaufen und nie eine Krise haben und dann noch den Kübel holen. Das wäre, aber dadurch, dass wir eigentlich das Spiel schon lange kennen, selber gespielt haben, wissen wir eigentlich, dass es einem immer wieder auf den Boden retten holt. Und von dem her, glaube ich, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Es ist ja immer so, wenn ein Trainer wie der Mark Crawford kommt, der eine gewisse Aura hat, eine gewisse Grösse, jetzt ähnlich, ob Sieger, ja, ich meine, wer getraut einem Mark Crawford schon eine Frage zu stellen, die kritisch ist? Jetzt kommt aber der Marco Bayer, der vielleicht von GCK kommt, oder? Dann weiss ja jeder, dass es, oder hat das Gefühl, er weiss es besser als der Marco Bayer, oder? Und dann kommen die Kommentare auch einfacher und dann würden, oder helfen natürlich Resultate ganz klar, um die Situation zu beruhigen. Aber was ich muss sagen ist, wenn ich vielleicht etwas unterschätzt habe, ist es das, dass, aber wir haben es alle eigentlich gewusst, wenn du eine Dynamik von einer Gruppendynamik hast und ist gleich in welcher Gruppe, du nimmst irgendein Putzleteil raus und tust es anders rein. Ich meine, wenn du Reality-TV schaust, was ich nicht viel machen, aber das ist ja genau der Trick vom Reality-TV, dass du einfach Leute reinkommst, wo irgend extrem etwas anders machen. Ich sage nicht, er macht etwas extremes anders, aber was passiert? Es gibt eine neue Chemie. Und in der sind wir jetzt, oder? Und ich denke nicht, dass es, oder was ich von den Spielern weiss, sie sind jetzt voll hinter Marco Bayer und wollen für ihn auch gewinnen, und weil sie spüren ja das auch ein bisschen, oder? Und ich habe mir fast das Gefühl, dass sie die gewisse Lockerheit verloren haben, weil sie es eben besonders gut machen wollen, oder? Und ich denke, das ist mehr der Effekt, den wir momentan haben, oder? Als vielleicht den anderen Effekt, eben, das Verlieren. Ich hätte jetzt auch nie gesehen, dass in diesen 5 Spielen, die wir gespielt haben, irgendwie der Einsatz von denen nicht gestimmt hat, oder eben, ich habe manchmal fast das Gefühl, sie drücken fast zu fest auf das Pedal, anstatt manchmal mehr den Kopf brauchen. Aber, ja. Wie gesagt, wir haben das Spiel auch mal gespielt und wir wissen, dass es nicht immer einfach nur steil rauf geht.
Also wir haben durchaus die Spiele alle auch können gewinnen. Wie du weißt, ich bin auch ein Fan von den Advanced Stats und das sagen also auch die, dass wir dort können gewinnen, aber das hat man auch gesehen von bloßem Auge. Da hat man die Advanced Stats nicht gebraucht.
Wir wissen aber auch, dass du ein Fan bist. Mir hat es ja geklaut und darum sehr grosse Freude hast, wo geklaut das Derby gewonnen hat. Das darf man auch sagen.
Ja, ich glaube, das dürfen wir an dieser Stelle schon mal erwähnen. Ja, ist sicher, ja, ist ein nervenaufreibender Dienstag gewesen, ich sag's mal so. Für Kloten natürlich, ja, die Wende hat niemand mehr gedacht, außer sie selber. Und der Sportchef, der noch in der Pause gesagt hat, das kehren wir noch. Aber ja, den Glauben muss haben. Und wenn es klappt bei Kloten, dann in dieser Saison. Aber wir wollen ja bei Zürich bleiben. Ich glaube, ich finde es schon noch extrem schwierig, wenn eben einfach so ein Trainerwechsel passiert, wo man nicht will. Man hat das bei Biel gesehen mit dem Thürmannen. Man hat das bei Kloten gesehen mit dem Tomlinson. Wenn du den Trainer nicht willst wechseln, dann hat das einfach so einen anderen Impact auf eine Mannschaft. Und du hast auch noch etwas Spannendes gesagt. Wir haben die psychologische Wirkung des Wechsels wohl ein wenig unterschätzt. Wie meinst du das genau, das Unterschied? Also man gewusst eben, ja, es wird eine Veränderung geben, aber welche Teile hat man genau unterschätzt von dem Wechsel Crawford-Bayer, den man ja nicht wollen machen?
Ich glaube, was ich vorher gesagt habe, die Dynamik in der Gruppe, dass man eigentlich weiss, also wenn du einfach 2 Sachen auswechselst oder 2 Personen jetzt in dem Fall, dann gibt's einfach eine andere Dynamik. Es können nie 2 Personen die gleiche Dynamik in eine Mannschaft reinbringen, oder? Ich meine, ich sage immer wieder das Gleiche, oder? Wenn der Mark Crawford in eine 20 Leute reinläuft, dann, ich bin überzeugt, nach 2 Minuten weiss jeder, wer der Mark Crawford ist, und er kennt jeden und hat schon jedem Hallo gesagt und er redet mit denen, oder? Und jetzt muss ich kann nur für mich reden. Ich bin jetzt eher eine Person, die einfach mal hersteht, schaut, was sind das für 20 Leute? Wenn mal einer mit mir anfängt zu reden, fange ich auch mit dem an reden. Aber das gibt einfach eine andere Dynamik in die Gruppen rein, oder? Und wenn du vielleicht Sven Leuenberger mit Mark Crawford auswechselst, ist einer, der dort quasi wie so ein bisschen Joe Wasich reist, oder eine grosse Persönlichkeit mit einer Ausstrahlung, die gerne etwas sagt. Und dann kommt vielleicht Sven Leuenberger, der einer der Beobachter ist und schaut und mal zuerst analysiert und dem traue ich nicht so. Und der Marc ist so, let's go all together, oder? Also, und ich glaube, das ist das, was passiert ist, oder? Die Gruppe ist eigentlich wie so entertained worden vom Marc und pusht worden und blöd gesagt, wie soll ich sagen, der Animator oder einfach der Bandleader gewesen, oder? Und jetzt haben wir wieder einen Bandleader, aber der Bandleader ist ruhig. Aber oder ruhiger, oder? Und das ist das, was ich meine, oder? Es gibt eine andere, vielleicht der eine oder andere blüht auf und der andere denkt, fuck, ich brauche wieder einen Push, oder irgendwie so.
Ich finde das eigentlich spannend, was du sagst, Sven Leuenberger anstatt Crawford, wie weit oder wie knapp ist es eigentlich, dass du an die Bande gehst? Weil ich habe doch ein paar Interviews von dir gesehen, wo das Trainer-Gen irgendwie doch noch irgendwie in dir drinnen schlummert. Mit der U20 von Bern bist du ja 2016 mal noch Schweizer Meister geworden. Also den Kübel hast du auch schon geholt mit U20 als Trainer. Ist das irgendwann mal im Raum gestanden, dass vielleicht du bis zum Ende dieser Saison übernimmst?
Also für länger nicht. Wir haben uns einfach gesagt, wir dürfen nicht irgendwie... Wir müssen uns alles gut überlegen, und wenn es nötig ist, dass ich mit zum Beispiel mit den 3 Trainern, die übrig geblieben sind, müsste ich eine Überbrückungsperiode machen von, weiss doch auch nicht, ein paar Match. das haben wir mal durchdiskutiert, das wäre möglich gewesen. Wir haben aber auch gewusst, dass eben gerade das Berlin-Spiel, das dir auch schon gefehlt hat, haben auch die anderen drei ohne jetzt in dem Fall mich können. Und das hat man mal kurz angeschaut. Und dann hat man aber eigentlich gesagt, ja, man ist wirklich überzeugt, dass das mit dem Marco Baier die beste Lösung ist für den aktuellen Moment. Und darum ist es eigentlich dann relativ schnell verworfen worden, weil das hätte dann wieder andere Baustellen relativ Baustellen aufgewirbelt oder einfach Entscheidungen, ja, die ich müsste machen, hätte müssen eigentlich zurückgestellt werden.
Aber da ist ja genug Veränderungen eigentlich schon so, wenn der Trainer wieder die Kraftfahrt nicht mehr rum ist. Realersatz finde ich ja für den nicht bei uns, oder? Also, welche Trainer sind schon auf dem Markt, die so eine Erfahrung haben, so ein Renommee, auch noch die Ausstrahlung. Da kannst du einfach einen holen und sagen, jetzt ersetzen wir den 1:1 durch den. Wie du sagst, dann hast du irgendeinen Change, einen Wechsel in der Mannschaft, hast du eh. Also, mit dem musst du einfach leben. Und kannst nicht einmal etwas dafür, oder? Das ist ja auch eine außerordentliche Situation, wo sich die Mannschaft und der neue Trainer zuerst mal dran gewöhnen.
Ja, plus, wir haben nicht, also, wir haben für, ich sage jetzt mal, dass wir letztes Jahr Meister geworden sind, haben wir eigentlich noch eine recht junge Mannschaft. Wir sind irgendwo in der Mitte, sage ich jetzt mal, von der Altersstruktur her, aber doch haben wir eine gewisse erfahrene Mannschaft, wo ich und mir das Gefühl haben, die können das eigentlich auf dem Niveau halten. Also, denen musst du nicht mehr das ABC vom Hockey beibringen, oder? Und das ist das, was wir eigentlich auch gemeint haben mit, wir wollen das gleiche Hockey weiterspielen, oder? Und, die sind recht erfahren, die Leute. Und ich glaube, das ist auch so, weil eben du, wo gerade Advanced-Fan bist, ist noch lustig. Das XG-Modell sehen wir eigentlich unter Marco Baier als besser als unter Mark Crawford, also Strich, die Wahrscheinlichkeit, dass man hätte gewinnen sollen, ist höher gewesen unter Mark Crawford, als dass sie, unter dem Marco Baier, als unter dem Mark Crawford und das Resultat sieht, dann die Realität hat anders ausgesehen.
Also, wenn wir nochmal die Advanced-Sets ansprechen, dann bin ich natürlich da schauen gegangen und etwas, was mich erstaunt hat, ist einfach das Powerplay. Eben mit den Namen, die man hat, und man ist bei den Expected Goals, also bei der Qualität, wie viele Chancen, dass man sich erspielt im Powerplay, ist man auf Platz 14. Also ich habe wirklich zweimal auf Aktualisieren gedrückt, auf, ob das wirklich kann sein, dass der ZSC auf Platz 14 ist, bei den Expected Goals im Powerplay. Also sonst, das ist wirklich eigentlich die einzige Schwäche, wenn man dem so will sagen, wo man kann ausmachen aus 170 Minuten Powerplay, 16 Goal geschossen. Und eben, was mich erstaunt, man hat dann nicht mal qualitativ gute Chancen. Ich weiss nicht, ich habe nie auf dem Niveau Hockey gespielt, aber Powerplay trainieren, sagt man immer, sei extrem schwierig. Aber irgendeinen Weg muss es ja gleich geben, zumal man die Qualität auf dem Eis hat, dass das Powerplay sollte funktionieren. Und gut, für die anderen funktioniert es nicht, weil wenn das auch noch funktionieren würde, dann wären trotz 4 Spiel weniger wahrscheinlich 10 Punkte voraus.
Ja, also absolut. Also übrigens auf dieser Position sind wir eben auch mit dem Mark Crawford. Sie sind die letzten 10 Spiele von ihm, haben wir, glaube ich, im Schnitt etwa 17% gehabt und irgendwie, glaube ich, um den 10 Platz rum gewesen. Aber vorher sind wir auch nicht gut gewesen oder schlecht gewesen. Ich glaube, es hat mit dem zu tun, was du vorher gesagt hast, ist Powerplay üben oder Powerplay heisst eigentlich auch, dass du musst schiessen. Und
nicht kügeln.
Und nicht kügeln, oder? Und wir haben wirklich ein paar drin, die halt dort einfach lieber mal kügeln, anstatt schiessen. Und ich glaube, dort wäre mal wichtig, dass wenn wir mal anfangen zu schiessen, dass es dann auch reingeht, oder dass sie merken, ah, okay, das, was die eigentlich sagen, ist wahr. Dass wenn man mehr schiesst, ist die Chance grösser, um ein Goal zu bekommen. Und das andere, was du gesagt hast, oder Frustration, das ist ja so, oder? Wenn jemand gut Powerplay spielt, dann hat er 25%, also irgendwie, von vier geht einer rein. Wenn er ordentlich ist, ist er irgendwie bei 5 geht einer rein. Aber trainier mal 5-mal und du scheiterst 4-mal. Das siehst du persönlich als Niederlage. Und darum, also da rede ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe einen Stock über die Bande geschmiert im Training, weil's nicht gelaufen ist im Powerplay. Es ist einfach sehr oft sehr frustrierend und darum darfst du es auch nicht zu lange üben, weil sonst kommt eigentlich quasi der Gegeneffekt, oder dass du eigentlich die Leute verunsicherst. Und darum, von der Psychologie her, gibt es ja, Trainer, die sagen, wir dürfen es eigentlich nur 5 gegen 0 üben. Weil dort trübst du die Kiste ein und noch.
Hoffentlich, ja. Dann hast du keine eigenen Mitspieler, die dann noch in Schuss reinstehen müssen oder so.
Genau.
Ist denn Not jetzt, das Powerplay wird wahrscheinlich kein Diskussionspunkt sein bei euch jetzt, oder? Also, wir sind ja punktenmässig immer noch solid in den Top 6. Wenn du jetzt würdest das Powerplay mit aller Macht verbessern wollen und die Schrauben ansetzen. Sagst du doch nicht lieber, jetzt warten wir mal, die wissen schon, wie das geht. Und wenn es dann ernsthaft zur Sache geht in den Playoffs oder ein bisschen vorher, dann fängst du dann schon an schiessen.
Ja, ich glaube, was ja sicher ist, ich meine, eben ein Play, wo wir auch wissen, das ist, dass wenn der andere geht, der direkt schiesst, oder ist wahrscheinlich die 16 Goals sind relativ viel von dort gekommen, oder eben wenn uns das zweite Powerplay geschossen hat. Und ich glaube, man muss sie probieren, dorthin zu führen, dass man ihnen mehr sagt vom Psychologischen her, hey, schaut mal, wie haben wir den Goal geschossen. Und Goal schiessest du eigentlich meistens, eben, du rennst wieder direkt Schuss von, ich sage jetzt mal, Bullypunkt höher bis zu der blauen Linie. Und alles, was drinnen ist, ist entweder ein Tip-In oder ein Rebound. Oder? Und, ja. Und ich glaube, von dem musst du dich überzeugen können. Irgendwie die Tic-Tac-Toe und ein Empty Net ist wahrscheinlich eins oder so von diesen 16 Goal. Oder? Und wenn sie das einmal realisiert haben, weil sie wollen ja Topscorer sein, das ist ihrem Naturellen, oder? Und sie merken dann, so könnten wir noch ein paar gratis Goal holen. Sobald sie das checken, habe ich das Gefühl, wird unser Powerplay auch wieder besser.
Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das noch checkt in den letzten Spielen. Man hat ein bisschen weniger Spiele wie der Rest der Konkurrenz, aber gleich ist die Qualifikation extrem wichtig, wenn wir die letzten gesehen haben. Ich meine, ihr könnt ein Lied davon singen, siebte Spiel haben die High gehabt. Ich glaube schon, dass das, das ist ja nicht ein Glaube, sondern das ist ja Fakt, ist bereit, Genf hat das siebte Spiel die High gehabt, ihr habt die High gehabt, Zug, was Meister geworden sind, haben das letzte Spiel die High gehabt. Also man sollte sich schon noch sputen, dass man auf den ersten Rang kommt, oder?
Ja, ich glaube, irgendwie auch die Statistik sagt, ich glaube, zwei Drittel von denen, die Heimspiel Game 7 gehabt haben, gewonnen. Also, es ist ein Vorteil. Also, auch mathematisch. Und ich denke, ich glaube, im Moment müssen wir gar nicht Tabellen anschauen, sondern wir müssen eigentlich wieder in den Flow reinkommen, den wir vorher hatten. Ich glaube, grundsätzlich die Spielanlage und alles stimmt. Aber wir müssen wieder mehr schiessen. Wir müssen eben vielleicht auch mal dort herstehen, wo es einen Rebound gibt, und wir wissen es immer, wenn du nach Goal suchst, verkrampfst du und dann stehst du vielleicht am falschen Ort oder so. Also ich glaube, wenn wir das durchziehen vom Spiel her, wie wir es jetzt haben, dann ist es eine Frage von der Zeit, bis wir wieder eigentlich auf das alte Level retten.
Was ich auch noch spannend gefunden habe, ist jetzt Team Zusammenstellung, jetzt einfach gesamthaft, um auf die Organisation ZSC zu kommen. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, nachgerechnet, aber ich würde jetzt behaupten, der ZSC ist die Organisation, die von den Schweizer her am meisten Spieler drin hat, die einmal die Junioren beim ZSC gemacht haben. Eben André Ghetto, Malgin, zum nur ein paar aufzählen, Kukan, die haben alle mal Junioren beim ZSC gespielt. Man holt dann immer wieder Junge nach. Also man fördert die auch. Jetzt hat man Olson und Segafredo Profiverträge gegeben. Also die Jungen, die werden gefördert beim ZSC. Sie werden auch mit den Ausländern manchmal zusammengesetzt. Gerade wieder im letzten Match, in der letzten Minute, ist das auch etwas, wo ihr extrem pushen wollt. Und wie schmal ist dort da gerade? Man muss eigentlich jedes Jahr, ist die Erwartung, man holt den Kübel, es gibt gar keine andere Zielvoraussetzung, aber gleichzeitig will man immer die Jungen auch noch fördern. Und ich stelle mir das extrem schwierig vor, dass man das jedes Jahr schafft, immer wieder junge Nazis, weil man einfach den extremen Druck hat, dass man immer Meister werden muss.
Also das ist ein riesen Spagat für den Trainer, oder? Klar, eben mir, auch bei der Anstellung von Trainer ist das ein Thema. Und auch dort kann einem ein Trainer einen Bär aufbinden und sagen, wir machen es und am Schluss macht er es nicht.
Grönball.
Haben wir auch schon gehabt, ja, genau. aber ich glaube, es braucht auf der einen Seite auch Mut, aber junge Spieler bringen auch immer wieder eine Dynamik rein. Also, ein Energielevel, wo halt, ich sage immer, das können nur Junge, das Unbeschwerte, das einfach drauf losgehen, das schnell gehen, das Kopf abschalten im Sinn von und laufen und Leute unter Druck setzen. Das gibt meistens auch Energie der Mannschaft, oder? Und ich glaube, das ist schon etwas, wo wir haben, und ist auch, eben, wir haben mit 13 Leuten eigentlich mehr oder weniger die Hälfte vom Kader, wo das hat, oder ist mal herzig gewesen. Ich bin mal im Genf unten eingeladen gewesen, und dann hat der Präsident gesagt, ja, sie sagen wahrscheinlich etwas vom Besten, sie sagen 5 eigene. und dann habe ich gesagt, ja, das gratuliere ich ihm, und habe aber nichts gesagt, dann hat er mich dann irgendwann mal gefragt, ja, wie viel das denn wir haben, oder? Und dann hat er gesagt, ja, etwa 13 heute Abend auf dem Spiel, und dann hat er noch gesagt, ja, dann haben sie noch einen Weg zum Gehen.
Ja, und bei Genf hat es noch irgendwie mindestens 2 von euch, die dort spielen, 3 mindestens, Berni, Karr, ja, Miranda.
Genau.
Vielleicht noch mehr, ich weiss es ja, gar nicht. Aber die sind überall, oder? Ja. Schneller, eben, es hat überall Leute aus dieser, ist natürlich auch eine grosse Organisation. Klar, die können hier ja nicht alle spielen lassen. Ja. Zum Teil entwickeln sie sich auch nicht gleich schnell, oder? Das vergisst man zum Teil ein bisschen, dass plötzlich einer dann halt ein Jahr später bei einem anderen Club Tapeten wechselt und jemand gut plötzlich aufblüht. Eine Frage habe ich noch wegen Trainer sein. Wäre das nicht spannend, das Bruderduell? Weil das hast du jetzt auch, aber du hockst weiter oben, aber du an der Bande und der Lars an der Bande. Und dann nimmt es mich Wunder, wenn du jetzt oben hockst und ihr spielt gegen Fribourg, wie fest hoffst du, dass der Lars auch das Pünktchen mitnehmen könnte, weil die brauchen ja Punkte noch mehr als ihr.
Es hat mich aufgeregt, dass wir verloren haben. Nein, ich glaube, wenn ist ja klar, wenn der Bruder irgendwo Trainer oder auch spielt oder irgendetwas, dann wünscht man ihm das Beste gegen alle anderen Mannschaften, nur nicht gegen sich. Aber ich meine, wir sind beides kompetitive Charaktere und wir haben früher auch immer plötzlich gegeneinander Street-Hockey gespielt oder irgendwie und dann am Schluss sicher noch gestritten oder irgendetwas. Aber ich glaube, wenn die Scheibe eingeworfen ist, dann gibt's das nicht mehr. Also dann willst du einfach gewinnen. Und aber es hat mich natürlich aufgeregt, wo wir den ersten Match gegen sich verloren haben.
Und gleichzeitig hast du nachher, wo du dich beruhigt hast, können sagen, schön, dass der gut stark hat.
Ja, eben, grundsätzlich, ich mag das ihm von Herzen gönnen, dass er da mit den Freiburger wirklich von hinten langsam aufholt und mag ihm das gönnen, weil er hat lange genug müssen warten, bis er wieder irgendwo eine Chance bekommen hat und zeigt jetzt wieder, dass er sie mehr als verdient hat.
Eben, genau, er hat lange müssen warten, ist eigentlich verrückt, er ist mit dem SCB Meister geworden. In einer Situation, die so schwierig war, er musste übernehmen von einem, der dann nicht hat müssen gehen wegen einer Erkrankung, sondern weil es nicht mehr funktioniert hat, Guy Boucher, und hat die Mannschaft nachher irgendwie vom 7. oder 8. Platz zur Meisterschaft geführt. Und gleich hat er nachher müssen gehen. Ist das einfach, weil er ein Schweizer ist? Sind wir mal ehrlich. Also, wenn das ein ausländischer Trainer gemacht hat, hat man gesagt, putzt und gestrahlt, du musst nie hin, du bist unser Trainer. Da bin ich überzeugt. Ist das immer noch, hat man immer noch ein bisschen Angst davor, einem Schweizer zu vertrauen?
Also ist noch lustig, ich frage ja sehr viel, also eben andere Clubs oder so, warum hat man eigentlich nie meinem Bruder eine Chance gegeben? Ja. Und ich glaube, mir wird man es einfach nicht sagen. Oder man sagt mir es nicht, ich weiß es nicht, oder ob es überhaupt einen Grund gibt, oder ob es der Grund ist, wo du sagst, dass er einfach ein Schweizer ist. Ja, ich meine, wir alle haben Ecken und Kanten und die hat er sicher auch. Aber was er sicher immer quasi bewiesen hat, dass er erfolgreich war. Ja.
So stellst du ihn denn nicht an?
In der Zeit, ja, das ist zu explosiv.
Aber das ist auch etwas, was mich Wunder genommen hat beim ZSC und allgemein, aber jetzt spezifisch bei dir beim ZSC, wieso, dass man dort nicht auf Schweizer Trainer setzt. Wir hatten mal da Arno Del Curto, nachher muss man lang zurückgehen, Hans Kossmann, ja, Doppelbürger, Colin Müller auch. Und sonst war es 2006 Beat Lauterschlager, der eine halbe Saison hat machen. Sie sind eigentlich so bekannt, für junge Schweizer Spieler auszubilden, die National League zu führen, auch noch für andere Clubs, die dann in ACB gehen schauen oder weiss nicht wo. Und dann eure Spieler holen. Aber für Schweizer Trainer hat es einfach irgendwie nicht gelangt. Bis jetzt. Jetzt ist der Marco Beyer da. Wie sieht es für nächste Saison aus? Ist der Vertrag wirklich schon unterschrieben für nächste Saison?
Also vielleicht gerade von hinten angefangen. Nein, das war gestern ein Ende gewesen. Was Tatsache ist, dass eigentlich schon vor im Dezember hat man mit dem Marco Beyer auch vorreden über den Vertrag von GCK. Und wir hatten dann eine Verlängerung offeriert von GCK. Und das hat man eigentlich mehr oder weniger schon fast pfannenfertig drauf gehabt, dass er bleibt. Und dann eben, wie wir wissen, ist über wie nach einem Jahr die Situation gekommen. Und dann habe ich mit dem Marco geredet und der hat angenommen. Und dann hat man natürlich einen Vertrag gemacht für aktuell, also Strich für die Saison 2024/25. Und zusätzlich hat man eigentlich gesagt, okay, wenn man so etwas macht, macht es wahrscheinlich auch gerade Sinn, dass man darüber reden würde, wenn er würde bleiben. Und da ist man jetzt im Moment gerade darüber am Reden, aber mehr nicht.
Was sind Kriterien, dass er bleibt? Weil ich persönlich würde es extrem schön finden, wenn so eine grosse Organisation wie er seinen Schweizer Trainer hat. Zug macht es jetzt vor. Endlich zieht der Michael Liniger nach. Was sind da Kriterien, dass wir den Marco Beyer behalten für nächste Saison?
Ja, ich denke, es ist wie immer im Sport. Du musst einen gewissen Erfolg haben. Du musst man muss, ich meine, da bin ich mit dem Dino, wir müssen da Saisonabis verkaufen, also Strich, du musst ein Hockey spielen, wo fängt, wo gern du zuschauen. Und am Schluss vom Tag ist sicher so, du hast nie 25 Spieler, die dich lieben. Aber ich glaube, du musst einen grossen Teil von der Mannschaft hinter dir haben, die sagen, mal mit dem Trainer wollen wir weiterfahren und gleichzeitig eben als Sportchef musst du das Gespür haben, dass er einfach zu dir passt. Und ich glaube, du kannst das nicht an Zahlen festnageln und sagen, wenn du so viele Punkte pro Match oder irgendwie etwas hast, bist du weiterhin Trainer. Aber vielleicht auf die Frage vorher zurückzukommen. Ich glaube, es kommt jetzt auch erstmal einmal eine breitere Palette an Hockeytrainer, die aus der Schweiz kommen, eben Bert Lautenschlager und so. Das sind die ersten, die die National League Kurse noch gemacht haben. Das war das erste Mal zum Dino und zum inneren Zeit, oder? Wo die Namen aufgetaucht sind. Und jetzt hast du vielleicht eine Handvoll oder zwei Handvoll Schweizer Trainer, wo sich das als Ziel gesetzt haben, oder mehr wollen, und das sagen auch und sich committen zu dem, oder? Und das ist ein riesen Unterschied, oder? Ich meine, der Nordamerikaner kommt und da kannst du kein Verkaufsgespräch, oder der verkauft einem Eskimo einen Eiswürfel, oder? Und ich glaube, das müssen die Schweizer noch lernen, dass sie sich besser verkaufen können, oder? Auch eben, ein Mark Crawford, der hat in der Garderobe bei uns fluchen, dann ist er an die Presse rausgegangen und dann hast du das Gefühl gehabt, der ist happy und hat das Team verkauft und hat den Match verkauft, als wäre es der beste Match gewesen vom Leben, oder? Und ich glaube, hockeytechnisch ist der Schweizer heute schon so weit. Es geht mehr darum, eigentlich die Leute in dem Sinn können überzeugen, dass sie das auch finden, dass der Match gut war. Und das ist die grosse Kunst.
Aber glaubst du, dass die Kabine parat ist für einen Schweizer? Ich habe immer das Gefühl, dass man die Schweizer immer noch ein bisschen, ja, vielleicht belächelt, ist ein bisschen hart gesagt, aber an einem Kanadier, an einem Crawford glaubt man jetzt eben auch in der Garderobe eher, was er sagt, wieder, wenn dann ein Schweizer kommt, Marco Bayer, ja, schaut man den Leistungsausweis an, noch nie ein Headcoach gewesen, wo bei einem National League Team. Und das ist ja schon extrem wichtig, dass man bei diesen vielen Stars, die man in der Garderobe hat, dass der Trainer vor allem auch in der Garderobe akzeptiert ist. Siehst du das auch noch als Problem?
Ich glaube, ein Problem ist es erst dann, wenn es ihm nicht gelingt, das ihnen quasi zu vermitteln. Oder? Ich glaube, das ist das, wo, ich glaube, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber man muss einen grossen Respekt vor dem Trainer haben. Also, wenn der Crawford dir gesagt hat, dass also, wenn du den Böck nicht dort abdampfst, und du hast ihn nicht gemacht. Spätestens, wenn du rausgekommen bist, hast du ihn immer auch gehabt. Und meistens mit ein paar Dezibel, oder? Und das ist, wie man so schön sagt, noch alte Schule. Und wenn dir aber das jemand ganz lieb sagt, jetzt ist es eigentlich am Empfänger, also Strich am Spieler, wenn er es dann gleich aufnimmt und auch macht, dann hat er eigentlich bewiesen, dass es geht. Oder der Trainer ändert sich und fängt an, blöd gesagt, auch Leute davon reden. Und ich glaube, das ist momentan sicher das Interessanteste, um zu sehen, was funktioniert. Oder also, ich sage jetzt mal, eben wenn wir schauen, die Trainer, die wir vorher hatten, wie in Grünburg und so, ist einer der gewesen, der das einfach bestimmt gesagt hat, aber nicht so, dass du eigentlich zusammengezuckt hast und das Gefühl hast. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, nicht, dass wir eine Wohlstandsgesellschaft in dem Sinn haben, oder, aber wir haben sie eben doch ein bisschen weit, oder? Es ist als Mensch ist es irgendwo natürlich, dass du den Weg vom geringsten Widerstand gehst. Und ist es wirklich nötig, die müssen zusammenschiessen, dass du dich bewegst? Und ich hoffe wirklich, dass das nicht immer muss sein. Weil bis jetzt hat es eigentlich in unseren Mannschaften immer müssen sein, oder? Also, hast du immer ein bisschen einen Peitscher gebraucht.
Mit Kanadier hat man Erfolg gehabt, oder?
Ja, aber das ist halt einfach die Natur vom Nordamerikaner, oder? Wo er nochmal geknallt hat mit der Peitsche und dann dafür wieder gestreichelt hat.
Das ist halt naturell vom Mensch. Du hast es vorher schon angesprochen, oder? Eben, wir beide haben gespielt und dann auch mitgekriegt, ja, wenn es nicht so laut wird oder Konsequenzen nicht rum sind, macht der Mensch gerne, was er will, und sehr gerne auch das, was bequem ist, oder? Also, ja, den extra Meter gehen, das machst du, wenn du weißt, hey, wenn ich das nicht mache, dann hocke ich vielleicht nächstes Mal aus, oder ich spiele einfach weniger, oder? Ja. Das ist ein Druckmittel, das du hast. Aber das mit der Ausstrahlung, das kann natürlich der Crawford einfach machen. Eben, wie gesagt, du findest keinen Realersatz für ihn. Das Renommee musst du zuerst erarbeiten. Also, der Spieler muss aber wissen, ja, wenn es mit dem Bayern nicht klappt, dann kommt der Nächste, oder? Also das kann ja dann auch nicht sein, oder? Ich nehme schon an, dass die Spieler auch wissen, hey, eigentlich sind wir mit dem wahrscheinlich gut bedient. Es wird nicht so laut wahrscheinlich, wie du jetzt gesagt hast. Also versuchen wir es doch einmal so. Aber irgendwann ist dann beim Bayern auch fertig, oder? Also ihr könnt euch nicht leisten, sagen jetzt mal aus der Top 6 zu gehen. Da sind wir realistisch genug Schweizer hin oder her. Dann muss der Punkt dann schon irgendwann kommen.
Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Oder in meinem Schluss am Tag sind wir im Business vom Gewinnen. Oder? Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen ein Contenter sein oder beziehungsweise ein Titelverteidiger sein. Oder? Und ich glaube, das ist klar. Oder? Und darum sage ich, es ist sehr interessant zu sehen. Oder die Spieler haben auch schon gesagt, ja, wir wollen eigentlich, wenn es möglich ist, einen modernen Coach. Also, und eben modern heisst ja pädagogisch eher ruhig. Und das wird sich sicher zeigen, ob sie sich selber könnten dorthin motivieren oder treiben, wo sie vielleicht, ich sage jetzt mal, ein Trainer war, der vielleicht eher noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, hemdsärmlich war, oder?
Ich habe noch etwas ganz anderes. Also zwei Fragen habe ich eigentlich noch auf meinem Tapet, die offen sind. Die eine betrifft das Alltagsbusiness, und zwar Verträge machen, verlängern. Und da gibt es drei Namen: Grant, Baltisberger, Hollenstein, die meines Wissens noch offen sind. Und vor allem jemanden finde ich dort spannend, Chris Baltisberger, wo die Identifikationsfigur ist vom ZSC. Ist man dort schon weiter?
Ja, dort ist man wirklich miteinander wirklich am Reden und ich glaube, der Chris will gerne bei uns bleiben. Und ich glaube eben, es gibt wenige, wo den inneren Antrieb haben, wie er ihn hat und sich jeden Sommer probiert, irgendwie wieder mit einem neuen Trick zu motivieren. Und da ist sein Bestreben auch da, dass wir ihn behalten, ja.
Balsam auf jede ZSC-Fanseele.
Kannst du auf das wirklich schauen? Also, irgendwann, eben du sagst, ihr seid im Geschäft vom Gewinnen. Kannst du jetzt da als Sportchef vom ZSC sagen, ja, das ist ein eigener, den müssen wir vielleicht abhalten, wenn er nicht mehr so wahnsinnig überzeugt oder wenn er ein bisschen abgibt?
Nein, es kommt ja, also von mir aus gesehen, jetzt spezifisch der Chris Baltisberger, einfach auch Qualitäten, die sehr wenig haben, oder? Also, ich meine, wenn du wahrscheinlich irgendeinen Chart machst, wer kann dich am meisten aufregen auf dem Spiel, wer kann dir am meisten unter die Haut gehen, bin ich aber ganz sicher, dass er irgendwie unter den Top 5 ist in der Schweiz, wo die Lücken aufmischeln. Ich glaube auch mit ihm als ehemaliger Verteidiger, auch wenn ich ein Weichei war, bin ich mal mit ihm in die Ecke gehen, wer heute noch, also kein Verteidiger geht, weil er wird den Check ansetzen, oder? Und wird also wahrscheinlich den Stock irgendwo her tun, wo du nicht so gern hast. Und nachher kommt die weitere Qualität, die er hat, ist halt vor dem Goal. Ich glaube, ist ja nach wie vor etwas vom Besten, wo du kannst haben, um das Goal herum.
Also, Sven, ich muss dir da entschieden widersprechen. Wenn du sagst, du sagst ein Weichei. Also, du bist ein Spielmacher gewesen. Und ich kann mich da erinnern, also, du hast Scheiben manchmal behalten, bis es nicht mehr gegangen ist, und um den gescheiten Pass zu machen, und bist dann einfach reingelaufen. Du bist ja vielleicht nicht einer gewesen, der die Leute verkloppt hat, aber ein Spielmacher muss ab und zu einstecken. Und einstecken ist härter als einfach zurückschlagen, zum Beispiel. Also, tun die da nicht unter das Licht unter den Schemmel stellen, oder? Wie heisst
das? Es gibt
irgend so ein komisches Sprichwort. Das stimmt dann schon nicht. Also, eben, und das ist vielleicht auch ein guter Übergang noch. Eben in den Playoffs ist ja dann genau das gefragt. Die Härte heisst ja nicht reinhauen, sondern möglichst eben nicht reinhauen. Und wenn es sobald das Berger schafft, Leute dann wieder zu provozieren, selber keine Strafe mitzunehmen, dann bist du auch zufrieden.
Absolut.
Die zweite Frage, die ich habe, wenn ich da auf die Uhr schaue, wir sind schon bei einer Stunde ein bisschen drüber noch. Das ist wirklich eine ganz random Frage, die mir jetzt einfach so in den Sinn gekommen ist, wo ich da die Wintertransferfenster gesehen habe vom Fußball, was da alles getradet wird und gemacht wird und dort Ablösesummen und dort an und Medizincheck und dann klappt es nicht. Dann habe ich fast das Gefühl gehabt, das Leben vom Sportchef im Eishockey ist fast ein bisschen langweilig. Du kannst echt deine Liste machen, siehst, wer läuft Ende Saison aus und dann holst du neue Spieler. Aber das Traden, das Machen, die Ablösesummen und so, das fehlt ein bisschen im Hockey. Fehlt dir das manchmal auch, dass es ein bisschen aufregender könnte werden, wenn es so wäre wie im Fußball, wo es eben in diesen Transferfenstern ja drunter und drüber geht?
Ja, wir haben ja kein Transferfenster. Also, wir haben einfach irgendwann am 31. Januar geht das Schweizer Fenster zu und am 15. Februar geht das Ausländerfenster zu. Ich sage immer, der Fußball funktioniert anders, weil sie ja langjährige Verträge machen und dann probieren sie eigentlich aus dem Vertrag raus zu verkaufen und damit Geld zu machen. Also, es gibt eigentlich wie ein zweites Kässeli, also im Sinn von ein Transferkässeli. Und das gibt's in der Schweiz gar nicht. Also, ich glaube, bei uns ist es überhaupt nicht langweilig, weil dadurch, dass wir die Untugend haben, eigentlich schon früh Verträge zu unterschreiben, musst du meistens schon irgendwie, eben, wir fangen jetzt zum Beispiel beim ZSC schon an, scouten auf 26, 27. Also, du musst eigentlich relativ früh parat sein, in der Saison. Also, das heisst, aber ich bin meistens mindestens ein Jahr voraus in der Planung, weil du einfach sagst, dann laufen die Verträge raus, wo liegen die Alternativen etc. Also von dem her ist es einfach etwas ganz anderes als im Fußball. Aber jetzt zum Beispiel, also das Schlimmste, und das ist dann aufregend, ist, wenn am 15. Februar noch irgendwie musst du einen Ausländer haben und du siehst einfach eben, so wie beim Krimi, wenn es irgendwann richtig Mitternacht geht, wo etwas passiert, bis dann müsstest du eigentlich jemand unter Dach und Fach haben. Das hat es auch schon gegeben. Und das ist dann wirklich einfach, ich sage jetzt mal, das ist dann nicht mehr lustig, oder? Also das ist dann mehr so einfach ein Psychospiel.
Was würdest du, vielleicht als abschliessende Frage, zum Zustand von der National League sagen? Wir wissen, es ist sehr erfolgreich, die Leute kommen in die Scharen, aber wenn man jetzt das ganze Konstrukt könnte von null aufbauen, würdest du dann auch mit 14 Mannschaften in der National League operieren?
Also die Leute wissen, dass ich, also, ich habe das Gefühl, ich tue mich dementsprechend immer äußere. Ich wäre grundsätzlich für 12. Wir wissen, politisch ist es nicht mehr möglich, irgend auf 12 abzugehen. Ich glaube aber, dass wir irgendwie früher oder später wieder eine Lösung empfinden für eine gewisse Durchlässigkeit. Weil heute wissen wir, es ist mehr oder weniger faktisch tot, dass jemand aufsteigen kann. Ist fast nicht möglich. Ich glaube, dort müssen wir uns aus der NL wieder einen Schub geben gegenüber der SL, dass das Tor wieder aufgeht. Ich habe aber auch das Gefühl, dass grundsätzlich im Hockey haben wir sehr viel aufgeholt, aber jetzt ist dann wieder Zeit, dass wir im Schweizer Hockey nächste Schritte machen können, weil eben, man sieht es auch bei der Nachwuchs U20 WM, U18 WM, ich habe das Gefühl, der Gap ist eher wieder ein bisschen aufgegangen und dort müssen wir uns ernsthafte Gedanken machen, warum ist der wieder aufgegangen, der Gap und was braucht es und ich habe das Gefühl, dort müssen wir uns irgendwann schon, wenn wir die National League auf dem Niveau behalten wollen, müssen wir uns schon Überlegungen machen, wie können wir das bewerkstelligen.
Also mindestens einmal, das wäre noch ein Fortschritt, wenn man wüsste, es gibt jedes Jahr eine Liga-Qualifikation, dass man nur schon dort wieder ein bisschen mehr Mut fassen kann in der Swiss League, oder ob es dann einen Aufsteiger gibt oder nicht. Wäre auch für das Produkt gut, man hat mehr Spiel, man hat die Spannung dort hinten, die die Leute auch fesselt. Also wenn man dafür sorgen könnte, dass es jedes Jahr Playouts gibt.
Also es gehört vor allem einfach zu unserer Sportkultur, dass es den Abstieg gibt, von dem lebt es ja auch.
Ja, aber also aber ich bin dort relativ, ich sage jetzt mal, offen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es zum Beispiel eben eine Liga gibt oder zwei Ligen gibt, wo einfach letzter steigt ab, erster steigt auf. Mhm. Aber dafür auch dementsprechend, glaube ich, im englischen Fußball ist es so, dass du dann zum Beispiel noch mehr Geld bekommst, dass du wieder kannst aufsteigen.
Weil die Fallschirmzahlungen,
also, mehr oder weniger. Ich sage, wir müssen uns in dieser Hinsicht wie ein bisschen neu erfinden, habe ich das Gefühl. Und da müssen wir auch, ich sage jetzt mal, den Tellerrand überschritten, um vielleicht mal auch mal eine dumme Idee dürfen auf den Tisch bringen, wo dann halt nicht angenommen wird. Aber ich glaube, so wie es jetzt ist, sind wir wie festgefahren und da findet man keine Lösung. Und wenn nicht ein paar gescheite Köpfe kommen und den Tellerrand mal politisch auftönt, glaube ich, wird es schwierig. Und ich glaube, das müssen wir uns schon ein bisschen auf die Fahne schreiben.
Ja, ich hoffe, dass deine Worte gehört werden und dass da irgendwann mal noch eine Veränderung kommt, wieder eben zu dem direkten Auf- und Abstieg, was auch immer einfach, dass das gegeben ist mit dem Auf- und Abstieg vor allem, weil das einfach zu meinem Verständnis von Sport dazugehört und das gibt die besten Spiele und die besten Krimis und es wird dann auch bis zum Schluss nicht langweilig. Hast du noch etwas, Dino?
Na, hast du gut. Wir sind sehr zufrieden. Danke vielmals, Sven.
Das war bei uns gewesen. Ja, danke vielmals. Das war es.
Und
Schläft es die zweite.
Wenn man das hören kann, ist vielleicht, oder je nachdem, wer es wen hört, ist die Champions League mindestens das Hinspiel schon durch. Wir wünschen aber gleich viel Glück und wenig Nervosität.
Danke, vielmals.
Schön, bist du da gewesen. Danke vielmals. Und für alle, die zuhören, liken, abonnieren uns, kommentieren auf Spotify. Das hilft uns zum Wachsen. Das hilft uns zum Besser werden. Danke vielmals. Ciao, Sven. Ciao, Dino.
Ciao, Dino.